Brille muss ich aufsetzen. Guten Morgen. Wir haben ja die letzten Wochen im 1. Samuel gelesen. Und ich weiß nicht, wer da so alles mitgemacht hat, aber die Stellen standen ja auch immer in dem Kalender von der Gemeinde, dieser Kalender, was man da lesen sollte pro Tag. Und da haben wir ganz verschiedene Stationen, Situationen und Geschichten so im Detail angeschaut. Heute ist der letzte Tag der Samuel-Reihe. Und da wollte ich die Zeit nutzen, einmal nochmal quasi so eine Art Zusammenfassung zu machen, das große Bild zu zeichnen und so die wichtigsten Punkte, so ein paar wichtige Punkte rauszuziehen und was das dann für uns bedeutet. Es gibt in der Bibel ganz verschiedene Arten von Texten. Es gibt Geschichtsbücher, es gibt Poesie, es gibt Briefe, es gibt prophetische Bücher, alles Mögliche. Und diese muss man ja auch verschieden angehen, um sie zu lesen. Das ist gar nicht so schwer, das ist auch nicht so geheimnisvoll, aber man muss es halt wissen. Und bei den Geschichtsbüchern ist es so, man kann eben einzelne Situationen anschauen, so eine kleine Geschichte, wie kann ich die verstehen, wer macht was, was bedeutet das sozusagen. Oder man kann eben so eine lange Geschichte anschauen und was sind die Hauptpersonen, was machen die denn da? Was sind das für Leute, was ist der Charakter, was bedeutet das? Und wenn man das macht, dann ist das sehr hilfreich, um manchmal auch einzelne Situationen zu verstehen. Also wenn das Charakterstudie und natürlich in diesem Buch, bietet sich das natürlich an, dass wir uns mal den David und den Saul anschauen nochmal. Der Daniel hat das ja letzte Woche auch ein bisschen schon gemacht. Und vergleichen, so, ja, was wir aus diesen Geschichten lernen können, wie es in ihnen selber sozusagen tickt. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt. Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob das ein deutscher Begriff ist. Aber ich kenne das so unter induktives Bibelstudium. Da macht man drei Dinge. Ich beobachte, ich schreibe mir Dinge auf. Was fällt mir auf, wenn ich jetzt also irgendwie die Bibel lese und schaue, was sind so Dinge, die mir ins Auge springen? Das zweite ist Interpretation. Was bedeutet das, was da geschrieben steht für die Leute damals? Ich überlege mir, wie haben die sich gefühlt? Was war da los? Kontext und so weiter. Versuche mich da rein zu versetzen. Das dritte ist die Anwendung, Übertragung auf mein Leben. Wenn ich das verstanden habe, was war das für Sie? Was heißt es dann für mich? Und das möchte ich jetzt machen an einem Beispiel. Und zwar am 1. Samuel. Wir haben also die drei Hauptpersonen, den Saul und David. Und ich möchte euch einfach erzählen, was mir so aufgefallen ist. Ich habe das ganze Ding zwei, dreimal gelesen, da ist sehr viel drin und deswegen musste ich das unheimlich zusammenfassen. Es kommen jetzt also nur ein ganz paar Dinge. Aber dann schauen wir mal zusammen drauf. Wer die Bibel mit hat, diese weiße beziehungsweise von hinten, das geht in Seite 260 los. Das sind aber immer so kleine Fragmente, da müsst ihr vielleicht ein bisschen blättern. Die erste Bibelstelle ist im 1. Samuel, genau. Saul wird berufen, da fängt's an. Wir gucken uns also erstmal den Saul an. Gott sagt zu Samuel, wie er den König finden wird. Und so wird es eben Saul vorher beschrieben. Es war ein Mann von Benjamin. Sein Name war Kis, das war also der Vater von Saul. Da steht also dann zehnmal der Sohn von Sohn von Sohn von und so weiter. Ein angesehener Mann. Der hatte einen Sohn namens Saul, der jung und schön war. Kein anderer unter den Israeliten war so schön wie er. Und er überragte alle um Haupteslänge. Jetzt habe ich mal, ich hoffe, man kann das sehen, so was ich angestrichen hätte, habe ich mal so gelb gemacht. Da fällt einem auf, jung und schön. Das ist eine interessante Qualifikation für einen König. Überragte alles um Haupteslänge. Also sehen konnte man ihn ja dann. Das war gut. Aber es macht mich doch stutzig, dass das so herausgestellt wird. Ne? Das ist irgendwie komisch. Also da habe ich gedacht, was für die Welt ein Plus ist, ist vielleicht für Gott nicht so wichtig. Aber das ist mal interessant. Saul kam also aus, wie man sagt, aus gutem Hause. Das war also ein angesehener Mann. Vielleicht waren sie sogar ein bisschen reich, aber auf jeden Fall war er nicht arm. Und dann kommt die Geschichte, springen wir ein bisschen nach vorne, wo Gott zu Samuel spricht, dem Propheten, dass jemand kommen wird, den er zum König salben soll. Und Saul, dann gibt es die Geschichte mit den verlorenen Eseln, das war glaube ich vor zwei, drei Wochen, die dazu führt, dass dann der Saul in das Dorf vom Samuel kommt und Samuel trifft dann den Saul und er hat ja vorher genau gesagt, wie das passieren wird und dann am nächsten Morgen salbt ihn zum König. Und er sagt ihm noch einige Dinge, die passieren werden. Ihr müsst euch vorstellen, ich glaube es ist wirklich so, der Saul hat vorher nicht groß Berührung mit Propheten gehabt. Davon wird jedenfalls nichts berichtet. Und er hat also jetzt quasi offenbar seine erste Erfahrung mit Prophetie und mit der Kraft Gottes bekommen. Unter anderem sagt Samuel auch, okay, das zweite war, das war ein Teil davon, von der Ansage, was kommen wird. Der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen in Verzückung gerätst, da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Da habe ich wieder ein paar Worte angestrichen. Verzückung, was ist denn das? Also ich glaube, ich weiß nicht, ich habe nicht in Wikipedia nachgeguckt, das macht man ja normalerweise immer heutzutage, habe ich nicht gemacht. Also da habe ich ein Bibelprogramm, was mir sagt, was das im Hebräischen heißt und so weiter. Das hat ein bisschen besser geholfen, aber die Übersetzung von Luther hilft da wirklich nicht und andere machen es noch schlimmer. Die einen sagen Ekstase, andere sagen Begeisterung, das ist eine gute Nachricht, glaube ich, das trifft alles nicht. Denn was da wirklich steht, ist prophetisch reden. Also was wird auch oft übersetzt mit Weissagen, also etwas sagen von Gott her, entweder was man nicht wissen kann, aber aus nach menschlichen Ermessen. Aber im Grunde ist das, wie soll ich sagen, Propheten sind Menschen, die Gott besonders herausruft, ausbildet und benutzt, um einfach zu Menschen ihrer Zeit zu reden. Damals war das ja ganz so, dass hauptsächlich Gott durch Propheten zu dem Volk geredet hat, besonders auch zu den Königen. Also manchmal kam der Prophet zum König und sagt, du, was hast du gemacht? Oder manchmal kam der König zum Propheten und hat gefragt, was soll ich tun? Und das ist also wirklich Gottes Wort in der jetzigen Situation. Das ist, was Prophetie ist. Damals und auch heute. Das ist nicht vorbeigegangen. Wir müssen also nicht denken, dass es irgendwie nur darum geht, die Zukunft vorherzusagen. Das war gar nicht das Wichtige. Es ist also was ganz Normales und was ganz Wichtiges. Und das Interessante ist eben, dass Gott begegnet dem Saul in dieser Sache auch ganz persönlich. Ich glaube, er hat wirklich eine eigene persönliche, auch eine geistliche Erfahrung gemacht. Das war nicht so, der Samuel kam immer zu ihm, er hat sie das angenommen, so immer so aus zweiter Hand, sondern er hat selber Gott erlebt und dann auch in der Kraft des Geistes auch prophetisch geredet, wie mit den anderen hat diese Erfahrung gemacht. Gott gibt ihm also eigentlich das volle Programm der Ausbildung, wenn man so will. Na, das habe ich mir gedacht. Das ist also große Investition sozusagen, wenn man so weiter. Nun geht es weiter. Als Bestätigung dafür, dass Gott es wirklich meinte mit dem Saul, hat Gott ein ganz besonderes Verfahren angewendet, um zu bestätigen, dass Saul wirklich der erwählte König ist. Und zwar einmal fürs Volk und einmal auch für ihn selber. Der Samuel hatte ja den Saul eigentlich ins Geheim gesalbt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Er hat dir den Diener weggeschickt. Er war ganz alleine mit Saul und hat gesagt, hör mal zu, du wirst König, ich salbe dich jetzt und jetzt geh mal hin und ich komme später nach, so ungefähr, ganz kurz. Ja. Da wusste also fast keiner was von. Es gab also nur ein ganz paar Leute, die was von wussten. Und was passierte nun? Als nun Samuel alle Stämme Israels antreten ließ, also er hat das ganze Volk zusammengeholt, um ihnen den König vorzustellen. Die waren ja vorher zu ihm gekommen, wir wollen einen König haben. Und dann kommt er jetzt, sagt, kommt her, ich werde ihn euch jetzt vorstellen. Was passiert dann? Die haben gelost. Stellt euch vor, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt mal geschätzt, also das Volk insgesamt, das waren schon ungefähr 1 Million, die waren vielleicht nicht alle da, aber es waren sehr viele Leute. Und die haben gelost von Stamm zu diesem, zu jenem und so weiter, immer weiter quasi, immer kleiner. Und haben mir das losgeschmissen, das fiel dann auf den. Und da wurde im Prinzip der Saul aus, sagen wir mal, 100.000, 1 Million Leuten ausgelost. Stell dir mal vor, du wirst per Losverfahren, so lottomäßig, aus 1 Million von Leuten ausgesucht. Und Gott hat dir vorher gesagt, du wirst einen Auftrag haben. Und so auf diese Weise wirst du bestätigt. Dann denkst du, wow, ich glaube, da ist was dran. Also für den Saul war das bestimmt eine echte Bestätigung. Das war jetzt nicht eine Schnapsidee von Samuel, sondern jetzt das Volk weiß es und so, das kann kein Zufall sein. Ja, ganz erstaunlich. Also das Los, dadurch bestätigt Gott seine Berufung für den Saul, aber auch dem Volk. Denn das vielleicht ein Nebensatz, das hängt eben nicht nur von einem Wort, von einer Meinung ab vom Samuel, sondern Gott bestätigt das. Das ist übrigens ganz typisch für Gott, dass er das macht, damit eben einzelne Fehler nicht so riesige Auswirkungen haben. Also, soweit so gut, Saul weiß Bescheid, aber nach einiger Zeit gab es Probleme. Das haben wir auch noch in Erinnerung. Da ungefähr 2 Jahre war der Saul König und dann fing er an, sich gegen die Philister zu wehren. Der Saul hatte ungefähr 3.000 Mann zusammengesucht. Die Philister hatten wahrscheinlich ungefähr 30.000, schätzungsweise. Und die standen sich dann gegenüber. Das Volk hatte Angst Und da gibt es jetzt diese Stelle. Ach so, habe ich noch was vergessen? Samuel hatte Saul vorher ja gesagt, du wirst da hinkommen und dann musst du 7 Tage warten, dann werde ich kommen, dann werde ich opfern und dann geht's weiter. Also, und dann steht da eben der Saul, der wartet noch in Gilgal, das Volk war voller Angst. Er wartete 7 Tage bis zu der Zeit, die von Saul bestimmt war. Als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Die hatten richtig Angst. Und da sprach er hat sich gedacht, ich warte jetzt nicht länger, bringt mir das Denkopfer her und das Brandopfer, ich mach's jetzt selber. Und er brachte das Brandopfer da. Er sollte ja auf Samuel warten, weil Samuel das Opfer bringen sollte, weil nicht nur der König, sondern auch der Prophet zusammen wirken sollten. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt im 1. Samuel 7, da gibt es eine Geschichte, wo das Gleiche eigentlich passiert ist, wo, es waren nicht die Philister, ein anderer feindlicher Nachbar, die standen sich gegenüber und beim Brandopfer ist es passiert, dass Gott ein Wunder getan hat und die Feinde haben sich quasi selber umgebracht, sind weggelaufen. Also das war wirklich ein Wunder Gottes, das kam, als der Samuel Gott geopfert hat und die waren schon im Anmarsch und das war eben das letzte Mal und Saul wollte oder konnte nicht warten. Und als es dann brenzlig wurde oder es ihm brenzlig wurde, hat es eben selbst gemacht. Interessanterweise kam der Saul genau, als er fertig war mit dem Brandopfer. Es war am gleichen Tag. Also in Wirklichkeit kam der Saul nicht zu spät. Entschuldigung, Samuel, richtig. Super, ihr seid wach. der Samuel kam nicht zu spät. Er hat vielleicht gedacht, beim Saul hörte der Tag irgendwie um 6 Uhr abends auf, beim Samuel ein bisschen später. Aber er kam genau richtig. Interessanterweise ein bisschen weiter später steht auch, wir versuchen den Saul ein bisschen einzuschätzen. Saul sagte dann später, das habe ich jetzt nicht rausgeschrieben, ich hatte noch nicht gebetet oder ich hatte den Herrn noch nicht befragt, heißt es da. Also er hat in der ganzen Situation noch nicht gebetet und das war so auch die Entschuldigung, warum hat er plötzlich dann selber was gemacht. Auf jeden Fall passiert es dann, nachher, dass der Jonathan, der Sohn vom Saul, von Gott gebraucht wird, um so eine ähnliche Geschichte, die passiert wie damals mit dem Brandopfer. Es passiert also ein Wunder und Gott schickt ein Gottesschrecken im Prinzip, die sind total verwirrt, laufen weg und die Israelis können hinterherlaufen. Und also im Prinzip sagt Gott, hat die Feinde in die Flucht geschlagen. Die haben selber gar nicht groß kämpfen müssen. Aber was wirklich, der Saul war nicht wirklich das Instrument, sondern dann Jonathan, sein Sohn. Gut, dann gibt's, da haben wir schon ein bisschen nah, da gibt's schon einen kleinen Knick in der Karriere. Da gab's das nächste Problem, das große Problem mit den Amalekitern. Und da müsste ich ein bisschen mehr zu erzählen, weil das finde ich auch wirklich schwierig, persönlich. Einige Zeit später gab es eben die Amalekiter, das waren die Feinde von der anderen Seite, die waren dauernd, sind die bei Israel eingefallen, haben Dörfer vernichtet und Leute umgebracht und so weiter. Dann hat der Gott hat dem Saul gesagt, er soll jetzt die angreifen und total vernichten. Also das total vernichten, das ist mir echt schwer gefallen zu verstehen. Also für uns klingt das irgendwie ganz, ganz gnadenlos, irgendwie ganz komisch. Es gibt einige wenige Fälle im Alten Testament, wo das so steht, wo das vorkommt. Und ich frage mich schon, ich verstehe das nicht wirklich, warum das von Gott unbedingt so sein musste. Ich nehme an, das ist euch auch so gegangen, als ihr das gelesen habt. Und dazu möchte ich noch ein paar Worte sagen. Also zum einen muss man ja sehen, dass diese Völker Gott zugelassen hat, dass die jahrelang in Israel eingefallen sind und Dörfer überfallen, Sachen geraubt, Leute umgebracht, Frauen und Kinder verschleppt. Das war ein Dauerzustand. Und die haben viele Leute umgebracht. Auch es gibt bestimmte Kulturen damals und bestimmt auch in der Zeit war das so. Wirklich gab es Kulturen, wo Kindesopfer Kulte zugange waren, die ganz schrecklich waren, also für die Leute. Und die Israeliten haben das womöglich auch noch aufgenommen, zum Beispiel die Baalskulte und so weiter. Und manchmal heute, wenn ich in die Nachrichten schaue, dann denke ich mir auch manchmal, warum schickt nicht Gott einen Blitz und macht Schluss? Warum können die Bösen immer weiter morden? Und die anderen schauen zu und dann denkt man, ja, Souveränität des Staates, man kann eigentlich nichts machen und man muss zuschauen, wie gemordet wird und gemordet. Also so eine Situation, denke ich, darum ging es da. Und so verstehe ich das in etwa, dass Gott sagte, jetzt ist Schluss, jetzt musst du die angreifen und wirklich Tabula rasa machen. Der Punkt ist allerdings, wo es in der Geschichte dann weitergeht, dass Saul Gott nicht gehorcht hat. Denn das Volk, das war seine Entschuldigung, aber er selber war ja genauso, die wollten den guten Teil der Beute wollten sie behalten. Also das gute Vieh und die guten Teil der Beute. Und dann lesen wir Folgendes. Da sagt Gott, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Das ist oft so, übrigens, wenn man im Alten Testament liest, da denkt man, sieht man eine Geschichte manchmal und denkt, ja, das ist doch gar nicht so schlimm, was ist denn da los? Warum ist Gott so pingelig? Und manchmal steht es ein bisschen später, dass Gott selber erklärt, was wirklich los war. Und ich glaube, es ist wirklich, das eine ist, Gott hat wirklich geglaubt, mit Saul könnte es was werden. Und es kann passieren, dass jemand berufen ist und sich abwendet und dass dann der Plan Gottes in Eimer geht. Und er hat sich von mir abgewandt. Er hat sich wirklich von mir, von Gott abgewandt. Also das war nicht ein kleiner Fehler. Ich habe jetzt nicht aufgepasst bei den Schafen da. Ja, aber sonst war doch alles okay so ungefähr. Da war mehr los und Gott spricht das hier auch an. Wir sehen das nicht immer, aber Gott sieht das Herz. Und so verstehe ich dann auch Gottes Reaktion. Denn nun geht's weiter. Samuel kam zum Saul, weil nämlich Gott hat dem Samuel gesagt, hör mal zu, Saul hat gemogelt, geh zu ihm hin. Und als der Samuel dann zu Saul kam, sprach Saul zu ihm, gesegnet seist du vom Herrn, alles klar, wie geht's dir? Ich habe das Wort des Herrn erfüllt, ich habe alles gemacht. Und der Samuel sagt, dann, das stimmt doch gar nicht, ich höre doch die Schafe hier, was ist hier los? Und da kommt diese berühmte Stelle, Gehorsam ist besser als Opfer. Und dann sagt er, weil du das Herrn Wort verworfen hast, hat er auch dich verworfen, dass du nicht mehr König seist. Also wiederum, es ist mehr passiert, als was man auf der Oberfläche sieht. Und dann kommt noch eine Stelle, ich hoffe, die passt noch. Oh, ist ganz schlecht zu sehen. Sorry, ganz unten, ich lese es nochmal vor. Saul aber sprach, oh, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Da habe ich angestrickt, ehre mich doch jetzt vor den Ältesten. Also, Saul gehorcht Gott nicht. Er hat gemogelt, ich hat gesagt, ich habe alles gemacht, stimmt aber nicht. Und jetzt kommt die Antwort, ehre mich doch vor den Ältesten, lass mich doch nicht blamiert werden. Können wir das nicht unter den Teppich kehren? Ja, das, was jetzt hier gelaufen ist, dann ist doch alles wieder gut. Also er hat nicht wirklich echte Umkehr gezeigt, sondern er wollte sein Gesicht wahren. Es zeigt mir, dass Saul nicht wirklich ihm darum ging, was Gott wirklich wollte. Er wollte mit Kompromiss durchkommen. Es gibt noch viel weitere Stellen jetzt, wo man sieht, wo es eigentlich mit Saul immer mehr bergab ging. Er wurde dann besessen davon, David umzubringen. Ihr kennt die ganzen Geschichten, wie er in den Höhlen nachgejagt, er hat zweimal ihn versucht, selber umzubringen. Dann hat er versucht, seinen Sohn umzubringen. Also er hat ihn schwer beschimpft und hat er versucht, mit dem Speer seinen Sohn umzubringen, weil er David geholfen hat. Er hat dann eine Menge Propheten, ich weiß nicht, wie viele es waren, umgebracht. Eine ganze Prophetenschule, weil sie David geholfen hatten und so weiter. Es geht also mit ihm immer schlechter, moralisch immer mehr bergab, bis er zum Schluss elend zugrunde geht. Der wird im Kampf verwundet und bringt sich dann schließlich selber um. Das ist das traurige Ende von Saul, von einem Mann, der offenbar irgendwie nicht wirklich Gott nachfolgen wollte. Und jetzt kommt David auf die Bühne. Eigentlich ein bisschen früher von der Geschichte her schon, denn gleich nach der Geschichte von Amalek, wo das da war, mit den, wo Gott sagte, es gereut mich, dass ich den Saul zum König gemacht habe, schickt er den Samuel zum David. Also er wusste noch gar nicht, dass es David war, das war die Geschichte, wo er den zum Eli geschickt wurde und er musste die aussuchen. Ja. Und der David wird ganz anders eingeführt. Das war etwas später. Der Samuel der hat den ersten Sohn angeguckt und sagt, super, der sieht klasse, der ist stark, den nehmen wir. Und Gott sagt, nein, der ist es nicht. Und zum Schluss sagt Gott zum Samuel in der Situation, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Wir sehen eher also einen Kontrast. Der Saul, der wurde so angekündigt, jung und schön und groß. Und der David, ein Schafhirte, wird hier angekündigt oder eingeführt mit dem Hauptkriterium, sein Herz. Der Herr sieht das Herz an. David wird also zum König berufen dann, ihr kennt die Geschichte, und muss wieder zurück zu den Schafen. Erstmal passiert also gar nichts. Also ich würde ja erwarten, normalerweise man wird berufen und steigt ein, wo kann ich jetzt hingehen? Ja, und da war nichts. Er musste zurück zu den Schafen. Dann gab es die Geschichte, wo er als Musiker zum Saul kommt, weil er von diesem bösen Geist, also als er sich von Gott abgewandt hatte, wurde immer mehr von einem bösen Geist irgendwie gequält, auch von seiner einer Bosheit, glaube ich. Und dann gibt es aber die Geschichte von David und Goliath, wo David den Goliath besiegt. Und da sehen wir wieder, ich denke immer dran, was erzähle ich hier? Ich mache immer so die gelben Markierungen. Was fällt einem auf, was irgendwie auf den Charakter hinweist? Also David kommt zu dem Goliath und sagt, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn, des Gottes, des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Also auch hier, David sieht die Situation geistlich. Er war ja also viel kleiner, der Goliath war ja ein 3-Meter-Mann. David war viel kleiner, er hat dann ja mit der Schleuder und dem Stein, die Geschichte kennen wir, hat es dann doch geschafft. Aber er sieht die Situation und drückt es aus, er hat eine geistliche Sicht. Im Rest vom 1. Samuel ist der David dann auf der Flucht, kann man sagen. Viele Geschichten, wo Saul ihm nachjagt, ihn umbringen will. Und es gibt viele kleine Stellen, wo auch sichtbar wird von David, wie er so drauf ist, wie er tickt und so weiter. Das sind immer nur so kleine Fragmente und deswegen habe ich das jetzt nicht weiter rausgeholt. Stattdessen die gleiche Idee, wie schon Anita hat, der hat doch so viele Psalmen geschrieben. Da können wir doch mal gucken. Denkt dran, wir versuchen den David als Charakter mal einzuschätzen. Und da habe ich mal die ersten 20 Psalmen so angeguckt und überflogen und ein paar wichtige Stellen rausgeschrieben. Die kommen jetzt. Was können wir daraus lesen, wenn jemand so etwas schreibt? Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, du tröstest mich in Angst, sei mir gnädig, erhöre mein Gebet. Psalm 4, 2 und 9. Vers 9 ist, ich liege und schlafe mit Frieden, denn du allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Oder das nächste, Psalm 16, 11. Du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Der David, der hat echt eine Beziehung zu Gott gehabt. Das war wahrscheinlich schon, ich glaube, es steht nicht beschrieben, aber für mich ist es klar, es war schon so, als der Schafwirt da war. Und manche Sachen, die er geschrieben hat, die klingen auch so, als ob er die geschrieben hat, als er noch Schafwirte war. Er hat eine Beziehung zu Gott gehabt, die war vorher da. Vor dem Ruhm, vor der Aufgabe war die Liebe zu Gott, war die Beziehung und auch das Suchen im Wort Gottes. Das heißt ja im Psalm 1 zum Beispiel, gesegnet ist der Mann, der dem nach Wort Gottes, wie heißt denn das nochmal genau? Also auf jeden Fall darin sucht, das immer wieder liest und so weiter, dass man daraus was lernt. Ich habe das jetzt nicht genau im Kopf. Und das hat er wohl offenbar gemacht. Er hat eine innige persönliche Beziehung zu Gott. Und er lebt auch Trost und Frieden in den Höhlen. Das haben wir vorhin auch gehört, in einem anderen Psalm. Er wird gejagt, er versteckt sich und trotzdem hat er Frieden. Wie kann das sein? Weil er mit Gott lebt. Die Umstände sind furchtbar, aber er lebt mit Gott. Er ist also ein Mann des Gebets. Und das nächste, herzlich lieb habe ich dich, Herr, Psalm 18, 2 und 3, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue und so weiter. Herzlich lieb habe ich dich, da wird es ganz klar ausgedrückt. Und die nächste Stelle noch, Herr, die Himmel erzählen die Ehre Gottes, die Feste verkündigt seine Herren, der Werk. Er ist voll von Lobpreis, von Anbetung, Staunen über die Kraft Gottes, über seine Schöpfung. Wer kann merken, wie oft er fehlt? Auch die Demut zu sehen, hey, ich mache viele Fehler, die ich gar nicht merke. Gott, hilf mir, prüfe mein Herz, verzeih mir die verborgenen Sünden. Und jetzt finde ich das was sehr Interessantes. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens. Was ist denn das? Das Gespräch meines Herzens. Ich glaube, das ist das, was uns im Innersten bewegt. Das ist das, was wir denken, bevor wir einschlafen. Das ist, wenn wir nicht schlafen können. Ja, das sind Dinge, was uns treibt, was uns antreibt. Das ist, was uns wirklich wichtig ist oder was uns auch bewegt, wenn wir uns Sorgen machen. Also das ist das Gespräch meines Herzens. Und ich habe auch gemerkt, persönlich über die Jahre, dass mein Gespräch meines Herzens auch sich gewandelt hat von sich Sorgen machen über Dinge, sodass ich, oder zu dem, was Paulus nennt, betet ohne Unterlass. Dass ich irgendwie so eigentlich so mit Gott rede von den ganzen Tag. Natürlich nicht mit Mund, da würden die Leute sich wundern. Aber einfach, dass da was ist, dass da ein Gespräch ist mit Gott. Ich finde es eine tolle Sache zu sehen, wie er so auf diese Weisung gelebt hat. Soweit erstmal die Stellen zum Saul und zum David. Wir haben ein paar Sachen gesehen, wie die beiden ja so ticken, wie sie sich in verschiedenen Situationen verhalten haben. Ist auch nur ein kleiner Ausschnitt gewesen. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Erinnert euch, aufschreiben, was fällt einem auf, was bedeutet das damals für Sie, wie können wir das verstehen? Jetzt kommt der dritte Punkt, was bedeutet es für uns? Die Anwendung, die Übertragung. Ich sehe drei spannende Punkte, die ich so zusammenfassen würde. Das erste ist, zwei Menschen sehe ich da, nämlich den David und Saul, die ganz verschiedene Wege gehen. Der Saul war von Gott ja berufen, ohne Frage und auch ausgerüstet, hat sich aber von ihm abgewandt. Eine tragische Geschichte. Er hat nicht wirklich Gottes Willen gesucht, war pro forma religiös, hat das ja mitgemacht, aber im Herzen doch wirklich nicht. Und deswegen hat es einfach nicht geklappt. Das Herz kommt immer raus, es ist immer so im Leben. Er hatte ja sogar Erfolg im menschlichen Sinne. Gott hat ihm gesagt, ich berufe ihn und er soll die Israeliten retten von den Philistern. Das hat er ja sogar geschafft. Und trotzdem, als Person war es ein Elend in seinem Herzen. Der hat Depressionen gehabt, er war getrieben, er war besessen von David umzubringen, hat allen möglichen Blödsinn gemacht. Das war kein glücklicher Mensch. Das wurde auch immer schlimmer. Das Böse wurde immer schlimmer in ihm und das ging ganz stark bergab. David auf der anderen Seite, ich weiß, das ist eine totale Ausnahmeperson. Es ist der größte König in der Geschichte von Israel. Jesus nennt sich den Sohn Davids, ist der Thron Davids. Also es ist nicht irgendwie so mein Nachbar, der auch ein guter Mensch ist, ja, sondern was ganz Besonderes. Okay, trotzdem, und er hatte gigantische Begabungen, trotzdem aber er hatte ein Herz für Gott. Und das, wenn Begabungen und menschliche Fähigkeiten und ein Herz für Gott zusammenkommen, dann sieht man, was daraus passieren kann, was Gott dadurch tun kann. Unglaublich. David hat auch grobe Fehler gemacht. Ich denke, ihr habt das auch gelesen, einige davon. Aber er war immer demütig und hat den Willen Gottes gesucht, hat gesagt, prüf mein Herz. Da ist was, ich weiß es, ich bin nicht der große Zampano. Das ist echt, glaube ich, eine große Gefahr, wenn man König ist bestimmt. Ich kann da nicht aus Erfahrung sprechen. Aber so die absolute Macht ist bestimmt sehr ungesund für einen menschlichen Charakter. Aber ich glaube, das gibt es auch im Kleinen. Wenn man sagt, ich bin halt so. Ich kann doch selber bestimmen, was ich mache. Ich bin halt so, ich bin der König zumindest von meinem eigenen Leben. Und wenn man eine Familie hat, dann heißt es noch, ja, bei den Engländern jedenfalls, my home, my castle, also ich bin der König in meinem eigenen kleinen Schloss. Da habe ich also noch ein bisschen mehr zu sagen. Ich bin doch der König. Aber das war bei David nicht so. Nein, Gott ist der König. Das heißt, er hat mir immer was zu sagen. Und ich möchte, dass er mich formt und benutzt. Und er hatte so eine innige Beziehung zu Gott, die ich einfach ganz toll fand, weil es für ihn das Leben schlechthin ausmachte. Das war nicht der nervende Gott, der kleinlich ist, der ihn dauernd hier und da durch die Gegend schickt, sondern von dem er lebt, der sein Herz gefüllt hat. Das war ein volles Leben. Das war, obwohl er durch die Höhlen gekrochen ist und eigentlich verfolgt wurde, auch sogar in der Zeit, wenn ihr die Psalmen lest, meistens enden sie damit, dass er klagt, aber Frieden hat. Und ich würde sagen, also wenn ich wählen müsste zwischen Saul am Königshof und David in der Höhle, ich würde David in der Höhle nehmen. Was bedeutet das für uns? Ich glaube, das miserabelste Leben, was man haben kann, ist eine halbe Bekehrung. Das steht auch an einer Stelle, Paulus sagt das, wie bekloppt ist das, wenn man sich, ich weiß nicht die Stelle mehr genau, ich habe sie nicht rausgesucht. Man kann sein Leben nicht auf Kompromisse aufbauen. Und das ist leider das, woran auch der Saul gescheitert ist. Ja. Es geht nicht darum, dass wir das immer schaffen, das tun wir nicht, auf keinen Fall. Wir sind sehr menschlich und fallen dauernd hin und so weiter. Aber es geht darum, was man sucht. Und das zeigt den Unterschied. Was will ich letztendlich? Was ist die Richtung? Wenn man fällt, steht man wieder auf. Kein Problem. Und Gott ist ja auch da und hilft uns. Aber es geht darum, was wir letztlich suchen. Und das Schöne ist ja auch, dass wenn wir ihn suchen, wenn das jetzt auch gerade im Neuen Testament, in dem Zeitalter, wo wir ja leben, da ist es ja so, durch die Wiedergeburt kommt ja Gottes Geist in uns, da dreht sich ja alles. Da werden wir neue Menschen und die Kraft, das zu tun, kommt ja in uns hinein, das zu wollen. wie es ja auch im, ich glaube, im Philipper heißt es, dass er uns das Wollen und das Vollbringen schenkt. Das neue Wollen ist ja in uns drin. Wir müssen also gar nicht so viel tun. Wir müssen nicht selber an uns herumkämpfen und drücken und schieben, um uns zu verändern, sondern wir müssen eigentlich nur Jesus in unser Leben hineinlassen und sagen, Herr, tu dein Werk in uns. Und ja, an der Stelle, ich weiß, in Wirklichkeit muss ich ehrlich sagen, ich will gar nicht anders werden, aber ich weiß, dass es trotzdem richtig ist. Hilf mir. Das reicht. Und Gott wird uns da weiterbringen. Und dann sehen wir die Frucht des Geistes. Das ist die Stelle im Galater, zum Beispiel Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Geduld und so weiter. All diese Dinge, die wachsen da, wo die Herrschaft Gottes ist. Das heißt, wenn du das in deinem Leben haben willst, musst du Gott Herrschaft in deinem Leben geben. Und ich weiß, für viele, das sind echt große Unterschiede. Ja, es ist, man lebt hier so ganz, alle sehen gut angezogen aus, wir sehen alles toll, die Sonne scheint. Und trotzdem weiß ich, dass in unserem Leben, es gibt so viele Dramen, die sich abspielen, wo kaputte Situationen sind, wo man sich fragt, Gott, was soll ich machen? Und vielleicht fragen wir uns das, wenn wir da schon sind, ist es gut. Gott, was soll ich machen? Und dann, wenn Gott dir antwortet und du kannst das tun, dann hast du das Herz von David. Und dann wird, wenn du den Gotteswillen tust, umso mehr wird immer mehr Segen und Heilung in dein Leben kommen. Das Zweite, was mir auffällt an der Geschichte ist, wenn ich so drüber nachdenke, Mensch, wie bereitet Gott Menschen vor? Das finde ich faszinierend, wie der David, nachdem er ja zum König berufen war, da war er noch sehr jung, wieder in die Wüste geschickt wurde eigentlich, kann man sagen. Und viele Jahre musste da sich verstecken, hat alle möglichen schwierigen Sachen erlebt, die wir uns gar nicht angeschaut haben. Das tröstet mich, wenn ich manchmal denke, Mensch, ich glaube doch im Herzen, dass Gott mit mir auch was vorhat. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mich treibt das. Ich habe meine Routine, ich habe meinen Alltag, das geht uns, glaube ich, allen so. Und da versuchen wir auch, das gut zu machen, wie es geht, einfach in den kleinen Dingen, im kleinen treu sein, ganz wichtig. Und doch habe ich das Gefühl, irgendwie, Gott hat noch was vor mit mir. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es brummelt in mir was. Ich möchte was tun, ich möchte, dass Gott mich gebraucht. Das muss jetzt nicht was Großes, Berühmtes, irgendwas sein. Aber ich glaube, jeder von uns hat sowas, wozu Gott ihn auch beruft. Und das sind ganz verschiedene Dinge. Und das rumort in euch. Und der eine hat es vielleicht auf dem Herzen, Menschen in Not zu helfen. Ich kenne Leute, die gehen in Hospiz. Andere gehen auf die Straße zu Obdachlosen. Ja, ganz verschiedene Dinge. Andere machen Musik. Und jeder hat so seinen Dienst. Und dadurch bringen wir Gottes Herz zu dieser Welt. Und das rumort in uns. Und vielleicht hast du das noch nicht erkannt, aber ich glaube, jeder hat sowas, so ein Ding, was in dir treibt. Und vielleicht ist das noch nicht so. Vielleicht fühlst du, ich bin noch in der Wüste. Ich sehe das noch nicht und trotzdem ahne ich es schon. Dann denk dran, vielleicht arbeitet Gott an deinem Charakter, was nämlich, ich glaube, Gott auch beim David gemacht hat, zu lernen, zurückzustecken, zu lernen, demütig zu sein, nicht seine eigene Hand, seine eigene Macht zu benutzen, um seine eigene Rache durchzusetzen und so weiter und so weiter. Ich kann euch sagen, was ich tue, um zu versuchen, mit Gott zu kooperieren auf diesem Wege des Wachstums. Zum einen wirklich versuche ich aktiv seinen Willen zu suchen. Das andere ist, demütig zu sein, also zu wissen, ich weiß nicht alles, mir auch was sagen zu lassen. Ist ja immer eine spannende Sache, wenn Leute einen kritisieren. Das ist schon nervig genug. Es ist schlimmer, wenn sie recht haben. Und wenn man das dann auch noch merkt. Aber das sind die entscheidenden, das sind die Situationen, wo das sind unsere Chancen, wo wir was sehen, was wir nicht gesehen haben, wo wir wachsen können. Manchmal schickt uns Gott, ich glaube wirklich, Leute, die uns nerven sollen, andere Christen vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, die offenbar ja völlig falsch liegen und uns nerven, aber es bringt in uns was hoch an, dass wir arbeiten müssen. Das ist das, worum es geht. Und das zu sehen, da sensibel zu sein. Gott, was willst du, dass ich lernen soll in dieser Situation? Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, das habe ich früher falsch gemacht. Früher habe ich immer versucht, mich selbst zu ändern. Das war sehr anstrengend und völlig fruchtlos. In dem Sinne, dass ich sehr an mir selber rumgedoktert habe. Also ich habe ganz genau geschaut, was hast du gemacht und was hast du jetzt wieder gedacht. Und dann zum Schluss kam ich zu einem Punkt, wo ich quasi die goldene oder die schwarze Erkenntnis hatte, Der Wunsch, gut zu sein, ist von deinem eigenen Egoismus getrieben, um andere Leute zu beeindrucken. Ich weiß nicht, ob ihr das so folgen könnt. Aber dieser ganze, ich will mich selbst verändern, ich will. Und dann habe ich gemerkt, dieser ganze Trieb, der Druck da drin, das, was mich auch kaputt macht, das war getrieben von eigentlich meinem eigenen Menschlichkeit, von meinem Ego. Ich wollte eigentlich besser sein. Ich wollte besser sein. Wie auch Elia sagt, ich bin doch nicht besser als meine Väter. Er hat es aber gedacht, er wollte es sein. Und das macht einen kaputt. Und dann zu sehen, oh Gott, ja, ich kann es ja gar nicht. Es hilft nichts. Ich muss es anders machen. Ich muss sagen, Herr, rühr mich an. Ja, rühr mein Herz an. Bring mich in Situationen, wo ich was lehre. Du hast den Plan, wie ich lernen soll. Fülle mich in der Gegenwart Gottes, sich aufzuhalten, das zu aufzusaugen, wie Maria zu Jesu Füßen saß, das ist auch das, wo man lernt. Und in den Situationen, wo es dann knatschig wird. Ja. Aber so, das ist auf dem Weg zu lernen und nicht an sich herumzudoktern, ist auch viel, viel schöner, weil ich glaube, man dadurch auf dem Weg Freude haben kann, was eben sonst nicht geht. Vielleicht fragst du dich jetzt, Mensch, das klingt ja echt anstrengend, lohnt sich das? Sollen wir das wirklich machen? Was ich hierzu sagen würde, das hängt ein bisschen davon, wo du stehst. Wenn du Gott vielleicht noch nicht oder nur ein ganz bisschen kennst und du weißt gar nicht, ob du es wagen sollst, dich auf ihn einzulassen, da kann ich dir nur sagen, der Weg mit Gott ist kein billiger Trost, das ist das einzig wahre Leben. Das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung, und man kann es auch in der Bibel lesen, aber ich kann es wirklich sagen, der Weg mit Gott ist kein billiger Trost, sondern das einzig wahre Leben. Und eine Stelle dazu steht im Johannes 10, wo Jesus sagt zum Beispiel, ich bin gekommen, damit sie, also ihr, das Leben und volle Genüge haben sollt. Leben ist das eigentlich alles, was wir wirklich suchen. Viele Dinge, die wir machen und in uns hineinstopfen oder konsumieren, sind eigentlich auch oft dazu da, um Dinge zu füllen, wo wir andere Löcher haben im Herzen. Jesus ist gekommen, um das wirklich zu füllen. Und wer seinen Willen sucht, der wird wirklich Frieden haben und Fülle. Vielleicht ist es aber auch so, du denkst, ja, ich will Gott folgen, aber eigentlich habe ich Angst. Wird er sich wirklich um mich kümmern? Wenn ich in der Höhle bin, ich fühle mich vielleicht jetzt in der Wüste, ich muss mich doch vielleicht jetzt anfangen, mal selber um mich zu kümmern. Ja, es kann schon mal den Punkt geben, dass man weise sein muss und sich nicht überstrapaziert und so weiter. Aber wenn du Angst hast oder wenn du dich wunderst, kümmert sich Gott um dich? Da kann ich dir sagen aus Matthäus 6, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, also nach einem gerechten Leben vor ihm. Und dann wird euch all das zufallen, all das damit ist gemeint, wovor vorher die Rede ist, Kleidung, Essen, Trinken, alles, worum ihr euch Sorgen macht. Da steht nämlich, macht euch keine Sorgen, wenn ihr nachts nicht schlafen könnt und sonst auch wie im Leben. Und das Dritte, wenn du vielleicht im Tal bist, jetzt gerade in der Wüste und du bist einfach nur ganz müde und du willst gar nichts arbeiten. Eigentlich hast du vielleicht überlegt, Mensch, diese ganze Nachfolgegeschichte, irgendwie, vielleicht ist es mir doch zu anstrengend, vielleicht will ich das gar nicht. Und ich sage euch ehrlich, ich war mal auch an so einem Punkt und ich finde es gar nicht schlimm, dahin zu kommen, weil ich glaube, wenn wir Christen werden, wir sehen viele neue Dinge, wir kommen mit einem Riesenschwung in das geistliche Leben hinein und trotzdem gibt es irgendwann einen Punkt, wo Gott die schlimmsten Probleme gelöst hat bei uns, in unserem Herzen. Und wir haben eigentlich, wir könnten sagen, ach, jetzt geht es mir gut, jetzt kann ich eigentlich hier sitzen bleiben. Als Christ so. Ne? Ich brauche mich ja nicht unbedingt um die ganzen anderen kümmern und die so Probleme machen und vielleicht habe ich selber noch ein paar Probleme, aber eigentlich kann ich ja einfach so leben. Oder vielleicht bist du in der Situation, dann bist du auch richtig müde. Da, glaube ich, ist die Antwort wirklich das, was auch bei David ganz intensiv war. Die Beziehung zu Gott ist die Basis, die Liebe zu Gott. Denn wenn das nicht da ist, dann ist das Christsein eine Menge von Regeln. Da muss man dies und jenes einhalten, dann wird das Routine, dann wird es vielleicht pro forma, aber innerlich wirst du leer sein. Ich weiß, das ist nicht so schnell zu erklären, das kann ich jetzt auch nicht machen, aber die Beziehung zu Gott, die Liebe zu ihm, die wirklich innerlich wächst über die Zeit, das ist das, was euch wirklich Leben geben wird. Und deswegen sage ich dir, wenn du in der Wüste dich fühlst, mit Jesu Worten: Kommt zu mir, wenn ihr müde und beladen seid. Ich will euch erquicken. In allen Fällen der Situation, die wir da sehen, liegt die Antwort bei ihm. Und ich wünsche euch, ich wünsche dir, dass das Beispiel von David euch anspornt und dass du ja die Freude auf dem Weg zu sein mit Gott, dass ihr das selber im eigenen Leben erlebt und auch die Frucht davon. Gott segne euch dazu. Amen.